Puh. Also, wie geht's euch eigentlich hier heute Morgen? Geht's euch gut? Spürt ihr die Gegenwart des Geistes? Der Geist Gottes ist hier. Das ist herrlich, das ist einfach, oh, ich liebe es. Das ist einfach schön, wenn du weißt, der Herr ist da. Der ist da. Wow. Super. Ich fand es jetzt richtig gut. Tolle Überleitung. Hat gleich mein Predigt vorweggenommen. Wir sind da angekommen, wo Ausgangspunkt war eigentlich Ostern. Gell? Ausgangspunkt war diese Dramatik, die die Jünger hinter sich gebracht haben. Also wir kommen von Ostern her. Und die Ereignisse für die Jünger, die waren noch regelrecht erschütternd, oder? Furcht hat sich breit gemacht. Die Leute hatten Angst um ihr Leben. Alle versteckten sich, nachdem Jesus überliefert und im Martyrium ausgesetzt war. Und Jesus wurde auf eine brutale Art und Weise ums Leben gebracht. Er wurde gekreuzigt und nach seinem Ableben in ein Grab gelegt. Punkt. Finito. Das ist eigentlich vorbei, gell? Jeder schaute nach sich und aller Mut war verflogen. Die Ausgangssituation war also wirklich schwierig, gell? Aber sie war gleichzeitig die Initialzündung für den Start in eine neue Epoche. Jesus hat an dem Kreuz, als er dahin gesagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Warum eigentlich? Was ist denn vollbracht? Ich meine, er hing da am Kreuz, kein Ausweg. Eigentlich der nächste Ausgangspunkt ist 1,80 tiefer. Vorbei. Und er sagt, es ist vollbracht. Und man muss da ein bisschen weiter zurückschrauben, ein bisschen weiter zurückschauen. Mose, der kam, um das Volk aus der Gefangenschaft zu retten, er war der Initiator von dem Gesetz. Und das Gesetz kam in Aktion und durch das Gesetz konnte aber niemand errettet werden. Jesus, von ihm wird gesagt, dass er die Erfüllung dieses Gesetzes ist. Da wird es ganz schwurbelig im Kopf. Ja, wie? Von ihm geht Gnade und Barmherzigkeit aus. Also Mose war fürs Gesetz zuständig. Er zeigt dir, boah, das fehlt und das fehlt und das fehlt und das geht nicht und da hast du es geschafft. Und dann kommt Jesus in Aktion. Und von ihm geht Gnade und Barmherzigkeit aus. Und das sind die Grundanker vom neuen Bund, in dem ihr lebt. Gnade und Barmherzigkeit. Also laut Definition besteht ein Unterschied zwischen Gnade und Barmherzigkeit. Gnade bedeutet, dass Gott mich mit Segnungen überhäuft, die ich überhaupt nicht verdient habe. Das könnt ihr auch im Epheserbrief nachlesen. Ihr seht den Unterschied von der Kreuzigung, war vor der Kreuzigung, war alles schwer. Man musste ein Gesetz befolgen und das exakt, wenn du Holz aufgläser hast und das am Sabbat in der Gegend rumtragen hast, da bist du ein Kopf kürzer gemacht worden. Brutal. Absolut. Also es war sehr schwer, das Gesetz zu befolgen. Wenn du in einem versagt hast, dann hast du das ganze Gesetz nicht erfüllt. Du bist unter einer Zwangsherrschaft. Und man muss auch als wiedergeborener Christ darauf Acht geben, dass man nicht in eine irgendwie so eine religiöse Schiene reinkommt. Gell? Auch als, ja, wenn ein Mangel an Gnade und Barmherzigkeit vorzufinden ist, dann fängst du an, irgendwie mit Aktivismus Struktur reinzubringen. Gell? Zu wenig Jesus erzeugt ein Pflichtprogramm mit Nörgeleffekt. Kann man das so sagen, gell? Zu wenig Jesus. Jesus ist Gnade und Barmherzigkeit in Person. Und ihn brauchst. Ihn brauchst. Wenn Jesus ins Leben kommt, dann kommt Gnade und Barmherzigkeit in dein Leben und Dinge verändern sich. Da haben wir es heute Morgen so schön davon gehabt, gell? Ah, tolle Bilder. Absolut. Und Gnade und Barmherzigkeit im eigenen Leben muss sichtbar werden. Wenn Jesus in deinem Leben sichtbar wird, dann wird Gnade und Barmherzigkeit sichtbar. Also nach der Kreuzigung konnte Jesus sagen, es ist vollbracht. Und das mit einer Gewissheit, die seinesgleichen sucht. Er hat sogar noch Fürbitte in seiner Qual do. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Der Fluch, um nochmal zurückzugehen in die Zeit, der Fluch, der auf Adam lag, wurde, um das mit dem zu verdeutlichen, wurde zerbrochen. Der Fluch, der auf Adam lag, wurde zerbrochen. Niemand kommt auf die Idee zu schreiben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, errettet werden. Wenn wir nur im alten Bund leben würdet, dann gäbe es diesen Satz gar nicht. Jesus ging ans Kreuz, um dieses Elend zu durchbrechen. Eine Schneise durch diese Dunkelheit zu ziehen, einen Weg zu bahnen für Menschen, die Erlösung suchen. Was war damals eigentlich geschehen? Vor allem mit den ersten Jüngern. Jesus war nicht mehr da. Er hatte immer die perfekte Antwort. Man konnte sich in seiner Nähe sicher fühlen. Ja? Bei ihm musste man nicht hungern. Man hat keinen Durst gelitten. Er hat immer eine Lösung parat gehabt. Ja? Wenn man allein an die Situation denkt, mit diesem Denar, den sie hochgehoben haben und gesagt, ist es recht, dem Kaiser Steuer zu zahlen? Und er hat genau gemerkt, also hier läuft der Hase ein bisschen krumm, gell, so, die wollen mir irgendwie ins Leder. Und er sagte, wessen Aufschrift ist oder wessen Bildnis ist das auf dieser Münze? Und sie sagten, des Kaisers. Und er sagte ganz einfach, und das finde ich so toll, Jesus ist einfach voller Weisheit. Er sagte, wessen Bildnis ist das? Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, aber Gottes. Ja. Man konnte sich hinter ihm super verstecken. Er hat immer eine Antwort parat gehabt. Er heilte die Kranke, weckte die Tote auf, wie wir letzten Sonntag gehört haben, am Beispiel vom Lazarus. Ja. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nie mehr sterben. Das hat er gesagt. Er hat aber auch gesagt, dass die Jünger seine Zeuge sein sollten, dass sie die gute Nachricht verkünden sollten. Und jetzt sind wir direkt beim Thema. Die gute Nachricht ist nicht zu stoppen. Jetzt sind wir direkt im Thema. Nun, wenn er da ist, ist es einfach. Wenn Jesus da ist, ist es einfach. Der geht voraus und du trottest hinterher. Gell? So, Jesus, im Schatten, am Saum in deines Gewandes, gell? Da kann ich mich festhalten. So, Jesus zieht mich mit. Das ist doch. Aber Jesus wollte mehr. Er wollte was anderes. Gell? Er war wortgewandt, haben wir schon gehabt, und hatte immer eine klare Antwort auf alle Anfeindungen. Die Leute, die die Jahre mit Jesus verbracht haben, waren eigentlich sehr verstört über die Ereignisse, die sich zutragen haben. Und soll ich dir mal was sagen? Und uns wäre es genauso gegangen. Uns wäre es genauso gegangen. Glaubst du wirklich, dass du danach gestanden wärst und gesagt hast, ja, ich gehöre auch zu Jesus, komm, ich will mit ihm sterben. Also, das ist also wirklich ein unglaublich, das ist so Hammer. Gell? Jesus geht diesen Weg. Und das Chaos war ja eigentlich noch perfekt. Gell? Das war ja wirklich, die sind alle davon gestorben. Petrus hatte wenigstens nur den Mut, Jesus hinterherzugehen und im entsprechenden Abstand, also vielleicht kein Sabbatweg, aber vielleicht so ein paar hundert Meter oder so, einfach, dass man nicht gleich sieht, so im Hintergrund ein bisschen gucken, was ist los da, wie läuft es jetzt? Und dann kam diese Magde und sagte, du bist doch auch ein Galiläer. Das sieht man doch gleich, dass du keiner von Jerusalem bist. Du kommst doch von woanders, also vom Aussehen schau. Du kommst doch von Galiläa, du bist doch auch einer von denen. Und Jesus hat ihm das gesagt. Junge, du wirst mich verraten. Bevor die Sonne aufgeht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verraten. Und Petrus wollte das gar nicht wahrhaben. Ich habe immer noch einen Nebenschauplatz in meinem Hinterkopf. Ich habe gestern Abend diesen Film angeguckt, Die Hütte, The Shack. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Hütte? Das ist ja manchmal so, gell? Da zippt man im Fernseher rum von A nach B, zippst weiter, bis du dann hinten angekommen bist und dann zippst du wieder nach vorne und denkst, boah, es kommt nur Müll. Ich bin echt dankbar dafür, dass es solche Sender gibt. Bibel-TV. Und dann kam dieser Film, The Shack. Und ich fand das so der Knaller. Ich bin gerade dort an dieser Szene angekommen, als Jesus mit diesem Mann, der einen schweren Verlust hatte mit seiner Tochter, an diesem Wasser, er kam übers Wasser gelaufen zu ihm ans Boot und sagte, hey, komm raus aus Wasser. Habe ich immer noch im Hinterkopf. Und es ist so, Jesus ist einfach super. Gut. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nie mehr sterben. Und das muss ja schon der Knaller gewesen sein, als Jesus sich dann den Leuten offenbart hat, oder? Jesus lebt. Er offenbarte sich in mehrere Ereignisse. Jesus ließ sich 40 Tage sehen, gab Anweisungen, Trost und hatte Gemeinschaft mit seinen Jüngern, hat den Petrus aufpäppelt, gell, zuerst mal, und bevor er dann heim zum Vater befördert worden ist. Er war noch immer in Action, immer noch beschäftigt. Gell. Er hat seine Jungs da wieder zusammentrommelt und die Mädels auch. Es gab ja nicht nur Jünger, es gab auch Jüngerinnen, gell. Ja, also und er hat die Leute aufpäppelt und hat ihnen gesagt, es sind nur 10 Tage gewesen, also so vor der Abreise Jesus bis zu einem großen Ereignis gesagt, hey Leute, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters. Wenn du beauftragt wirst, einen Auftrag hast, dann brauchst du Ausstattung, oder? Er sagte, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters. Im Apostelgeschichte 1, Vers 5, da heißt es, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Und da sind wir beim Punkt 1, warten. Warten ist eigentlich gar nicht so einfach. Gell? Vor allem, wenn man genau weiß, auf was man eigentlich wartet. Gell? Es war wirklich gut, dass Jesus die Jünger nochmal begegnet ist, so die 40 Tage vorher, um sie darauf vorzubereiten ein bisschen. Gell? Und er sagte ihnen, Leute, bleibt da, ihr kriegt noch was mit. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Petrus sich ganz auf seinen Job als Fischer wieder konzentriert hat. Und um das Ganze, also das Ereignis zu verarbeiten, das war ja klar, gell? Er hat sich zurückgezogen, vielleicht aus Scham, wer weiß, wahrscheinlich hat er gedacht, also mit alle anderen, ja, mit mir nicht mehr, gell? Bei mir ist irgendwie der Ofen aus. Und wir blicken natürlich gerne auch zurück auf Petrus, gell? Ja, der Petrus war der, der war feige, der hat den Verrat und die anschließende Mutlosigkeit, die sich breit gemacht hat. Da war Furcht, die Furcht war schneidend, die war da. Die Römer waren überall, diese Soldaten, die ihm an den Hals wollten und die Obere, die bloß darauf gewartet haben, bis sie einen von denen erwischt. Gell? Und dann sagte er, oh, guck mal, da ist nochmal so ein Mitläufer. Gell? Erwischt zu werden, ist ein furchtbares Ding. Und er hat sich auf jeden Fall auf seinen Job konzentriert und vielleicht hat er sich daran erinnert, an das, was Jesus gesagt hat, von dieser Verheißung, wartet in Jerusalem. Also ich kann mir vorstellen, dass die Worte Jesu noch im Hintergrund so ein bisschen mitgeschwungen sind. Gell? So. 3 Jahre Gemeinschaft mit Jesus, also die bleiben bestimmt jetzt spurlos zurück irgendwie. Da bleibt doch bestimmt was hängen. Vielleicht hat er noch an die Worte vom Herrn gedacht, als er vom Beistand gesprochen hat, der kommen sollte, in Johannes 16 beschrieben. Vielleicht macht er sich auch Gedanken über die Worte, ihr werdet Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Warten ohne Gesellschaft viel schwerer ist, wenn man allein ist und somit mehr Fragen als Antworten hat. Vor allem, wenn man nicht weiß, auf was man wartet und wie das empfangen wird. Wie geschieht es? Also wenn du am Bahnhof stehst, gehst du bestimmt davon aus, dass die Bahn in den nächsten Momente ankommt. Wie angekündigt. Da landet bestimmt kein Flugzeug oder ein Schiff oder sowas. Wenn du am Bahnhof stehst, erwartest du einen Zug. Interregio, Regionalexpress oder ein ICE, was auch immer. Du hast eine gewisse Vorstellung von dem, was da kommt, wenn er kommt. Denn du hast eine gewisse Erfahrung darin, wie das Ganze aussieht. Gell? Die Jünger wussten nicht genau, was sie erwartet. Jesus gab ihnen eine Umschreibung mit. Jesus sagte seinen Jüngern, wartet in Jerusalem, bis ihr die Verheißung des Vaters empfangen habt. Kraft aus der Höhe. Eine Zurüstung für die Aufgabe, die da auf euch zukommt. Aber wenn man von einer Ausbildung ausgeht, wie es jetzt die letzten 3 Jahre war, dann können wir doch anhand dessen, was wir jetzt in der Evangelie lesen, sehen, die Jünger begleiteten Jesus ungefähr 3 Jahre vor diesem dramatischen Ereignis. Und sie wussten, wie der Laden läuft, oder? Sie machten Erfahrungen mit Heilungen, Dämonen fuhren aus. Jesus sandte sie doch immer zu zweit aus und gab ihnen Vollmacht. Was soll denn da jetzt noch kommen? Also Apostelgeschichte 1, Vers 5 heißt es, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Er beschreibt das Empfangen der Verheißung mit der Taufe des Johannes, der mit Wasser taufte. Und so der eine oder andere kann sich bestimmt an seine Taufe erinnern, gell? Als du untertaucht worden bist und die Taufe empfangen hast, da erinnerst du dich doch, da musstest du loslassen. Du musstest die in die Hände von diesem Täufer begeben und das Vertrauen in den Täufer investieren, dass du nach dem Untertauchen wieder an die Oberfläche kommst, oder? Der lässt sich halt da unter, jetzt komm, stopp mal ein bisschen. Nee, dein Bekenntnis zu Christus wurde sichtbar, nachdem du wieder rausgezogen worden bist und triefend nass von der Haarspitze bis zu den Zehennägeln, wurde das Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekannt. Ich bin ein Sünder, ein Nachkomme Adams. Der Fluch, der auf Adam lag, liegt auch auf mir. Ich brauche Erlösung. Da hilft dir keine religiöse Aktivität. Da kannst du nur so viele religiöse Exerzitien veranstalten. Jeder Mensch benötigt Erlösung. Und das Wasser, das dich voll und ganz umgeben hat, wurde sichtbar. Da gab es keine trockene Stelle mehr an dir. Du wurdest regelrecht eingekühlt. Und dieses Zeichen wurde zum Bekenntnis, wie es Petrus in seinem Brief im 1. Petrus 3, Vers 21 beschreibt. Das Abbild davon errettet jetzt auch euch. Das ist die Taufe, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches, sondern die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Jetzt aber sollen wir mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn dieses Ereignis mit der Wassertaufe vergleichbar ist, dann müssen ähnliche Auswirkungen erkennbar sein, oder? Umhüllt und triefend vom Öl des Heiligen Geistes, in den du getaucht wurdest. Und Johannes sagte laut und deutlich vor aller Welt, als Jesus zu Johannes kam, um sich taufen zu lassen, im Johannes 1, Vers 33, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit Heiligem Geist und mit Feuer tauft. Jesus tauft mit Heiligem Geist. Jesus ist der Täufer, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Jesus gibt Kraft und Autorität. Jesus sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das Wort taufen kommt aus der Färbersprache. Wenn ein Tuch eingefärbt wird, dann nannte man das im Griechischen Baptisein. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Baptisein, was untertauchen und im übertragenen Sinne taufen heißt. Die Farbe durchdringt das ganze Gewebe und die Struktur nimmt die Farbe auf und was vorher farblos war, erstrahlt in ein schönes Rot oder Purpur, verschiedene andere Farben. Es hat im übertragenen Sinn das Wesen der Farbe aufgenommen. Die englische Sprache hat diese Worte übernommen. Baptist ist der Täufer, Baptism die Taufe oder Baptize das Taufen. Und deshalb ist es eigentlich leicht zu erkennen, ob der Geist anwesend ist. Man kann sich selbst reflektieren durch das Wort Gottes, wie im Galater 5 beschrieben wird. Wenn wir durch den Geist geleitet sind, und ihm folgen, dann werden auch die Früchte des Geistes sichtbar. Es gibt auch die Option, ihm zu folgen. Das ist aber jetzt so ein Fehler. Also der Geist Gottes möchte, wie dieser Farbstoff das Tuchgewebe durchdringt, dich durchdringen. Und deshalb, wir haben es in den letzten Tagen auch immer wieder davon gehabt, von diesem Weinstock und der Rebe, die Rebe, die am Weinstock ist. Und ich fand das toll, das Bild heute Morgen, dass diese Zweige, die keine Frucht gebracht haben, die nehmen Energie. Und dann hast du, es geht um dich. Du kriegst Kraft, wenn das andere um dich rum wegzwickt wird, was belanglos ist, was dir nicht hilft, was die Frucht nicht hervorbringen kann. Das geht weg, das ist weg. Und dann bist du plötzlich der Sonne ausgesetzt. Boom. Kein Blatt mehr, das ist ein Schatten auf die wirft. Und dann fängst du an zu wachsen und du dehnst dich aus und denkst, oh, sie wird immer größer. Und, oh. Im positiven Sinne. Ja, wenn wir an ihm bleiben, dann fließt das, was von ihm kommt, von Jesus kommt, fließt in dich rein. Et du druckst und sagst, oh, jetzt muss ich aber mal ein bisschen kräftig drucken, dass ein bisschen etwas kommt. Nein, Jesus ist der Täufer, der mit Heiligem Geist und Feuer tauft. Und wenn er dir was gibt, dann weißt du, dass du es hast, weil es in dir ist und du weißt, von wo es kommt, weil Jesus der Weinstock ist und du bist die Rebe. Und wer soll denn da dazwischen fangen, außer die Rebschere? Zack, weg. Jesus möchte dich ausstatten mit allem Guten, was du brauchst. Und wisst ihr, ich finde es so toll, wenn der Igor Gorelik aus Minsk, wenn der mir immer Bilder schickt von irgendwelchen Leuten, die wirklich aus der Gosse kommen. Ich muss schon sagen, da war einer 44-Jähriger, der hat seit seinem 16. Lebensjahr nur gesoffen. Wodka, brutale Sache, der hat gar nicht ausgesehen wie 44. Der war wirklich, der hat, my goodness, richtig verlebt und sein Körper war wirklich geschunden. Gell? Und er wurde in diesem Reha-Zentrum aufgenommen und wird da regelrecht aufpäppelt. Der wird regelrecht aufpäppelt. Und ich habe schon Leute gesehen, da, wie die verändert wurden nach einem Jahr. Ich war mit dem Karl damals mal dort. Da waren wir ein Jahr da und dann im Folgejahr waren wir auch nochmal. Und du hast den Leuten angesehen, wie die sich verändert haben. Wie da dieses Leuchten in die Augen war, weil das Leben zurückgekommen ist. Und oh, das ist einfach. Es ist einfach schön, wenn einer eine Chance kriegt. Wenn man ihn nicht einfach bloß abtut und sagt, ach du, tauge nichts, gell. Dreht den Arsch. Das Gnade und Barmherzigkeit soll unser Aushängeschild sein. Unser Aushängeschild sein. Das hättest du aber auch besser machen können. Nein. Gnade und Barmherzigkeit. Und ich finde es so schön, wie die Menschen verändert werden. Ich weiß nicht, vielleicht sieht es aus unserer Verwandtschaft jemand an uns, aber immer wenn ich zu meiner Verwandtschaft gehe, die sehen immer noch den Giovanni, der 16 Jahre alt war, vor dem Spiegel steht und seine Schmalzlocke schmutzelt und irgendwelche Elvis Presley-Songs trällert. Ja, und immer der Coolste sein wollte. Jesus schafft Veränderung. Und der Heilige Geist ist da. Er ist da. Letzte Woche habe ich mit dem Herrn gesprochen und gesagt, Herr, wann passiert das, diese Ausgießung? Wann wird, es heißt, da kommen wir noch nach, aber es heißt also, ich komme ganz aus der Spur hier. Als die Jünger waren mit Jesus auf dem Ölberg, er gab ihnen letzte Anweisungen, sie sahen, wie er in einer Wolke in den Himmel aufgenommen wurde. Allein das Ereignis war ja schon der Hammer, gell? Da ist ja Star Trek oder so Raumschiff-Filme, da ist ja ein Pillepalle dagegen. Gell? Er wurde entrückt in die Wolke weg. Und dann waren da zwei Männer in weiße Kleider, die stehen da bei ihnen und geben hier auch den Hinweis auf Jesu Wiederkunft. Gell? Damit wäre der Punkt 2 abgehandelt. So wie er gegangen ist, so wie er gegangen ist, so wird er wiederkommen. Also, das ist doch der Ereignisse 1 zu viel, oder? Wir haben einen Toten, der nach 3 Tagen wieder unter die Lebende weilt. Er gibt Anweisungen und diese scheinen ihm sehr wichtig zu sein. Deshalb hier nochmal, ich zitiere Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Wie soll das geschehen, fragen die sich. Wann soll das geschehen, fragen sie sich. Wo soll das geschehen? Da kommen wir der Sache schon näher. Sie tun, was Jesus sagt. Sie gehen nach Jerusalem vom Ölberg aus, etwa einen Kilometer, was ungefähr einem Sabbatweg entspricht, in diesen Obersaal, wo sie sich, es heißt, aufzuhalten pflegten. Und was haben sie da gemacht? Sie haben betet. Sie beteten einmütig, heißt es da. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Das Adjektiv einmütig bedeutet völlig übereinstimmend, einer Meinung, eines Sinnes. Habt ihr es gemerkt? Einmütig, das gefällt mir. Keiner, der Petrus seinen Verrat unter den Nase gerieben hat, der etwas zu beanstanden gehabt hat. Die haben Petrus stehen lassen. Die haben ihm gesagt, oh, also du, ich weiß ja, du gehörst jetzt auch nicht mehr dazu. Nee, sie waren einmütig im Gebet. Da hat die Kleiderordnung hat keine Rolle gespielt, der Musikstil hat keine Rolle gespielt, die politische Meinung hat keine Rolle gespielt, ist der Kaffee gut gemacht, hat keine Rolle gespielt und so weiter und so fort. Da kann man ja alles Mögliche mit Nein nehmen. Die waren eins, die waren eines Sinnes, die haben einfach gewusst, das ist unser Ziel jetzt. Also das war alles unbedeutend. Das Wesentliche stand im Vordergrund. Zum Beispiel, wer den Platz für Judas als Zeuge der Auferstehung einnehmen sollte. Jesus und seine Verheißung standen im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das, was aber verheißen worden ist, war noch nicht geschehen. Die Taufe mit Wasser, abgehakt. Die Gemeinschaft mit Jesus, okay. Das Gebet auch vorhanden. Organisation in der Gemeinschaft, kann man einen Haken dran machen. Was fehlt noch? Ihr aber werdet mit Heiligen Geist getauft werden nach diesen wenigen Tagen. Apostelgeschichte 1, Vers 5. Da gab es niemanden, der gesagt hat, ja, ihr habt doch schon den Heiligen Geist empfangen, vor einigen Monaten nachzulesen in Lukas 9, als er uns ausgesandt hat mit Vollmacht über die unreinen Geister und wie mir die Kranken die Hände aufgelegt haben und diese gesund geworden sind. Es gibt einen Unterschied, ob die Farbe nur aufgestrichen ist oder ob ein Tauchverfahren angewendet worden ist. Beim Tauchverfahren geht die Farbe direkt in das innere Gewebe. Es durchdringt das Ganze. Ich erinnere an Baptiste. Die Jünger wussten, wie der Laden läuft. Sie hatten Erfahrungen, sie waren dabei. Man kann sich die Sprache angewöhnen, die kulturelle Gepflogenheit erlernen. Aber letztendlich ist es nur ein oberflächlicher Anstrich, oder? Das ist, die haben gemerkt, hey, wir haben was erlebt damals, gell? Aber irgendwie gibt es da mehr. Es ist ein Unterschied, ob du Autorisierung kriegst und dann unterschreibst IA Punkt im Auftrag oder ob du Legitimation kriegst und man schon, und du den Stempel schon, den Siegelring an dir hast und man weiß, oh, der braucht jetzt nicht irgendwie einen Schein, der ist das. Das ist der Bürgermeister, das sieht man schon von weitem, der hat Sage. Und der gibt dem Markus immer die Jobs, die er machen muss. Ja, Autorisierung, also der oberflächliche Anstrich, der prickelt irgendwann dann ab, gell? So, das merkt man, der Petrus, der hat da versagt dann, er hat verraten, die anderen sind davor gerannt, alles, das hat alles keine Substanz gehabt. Und als zum Showdown gekommen ist, vor der Gefangenen, war alle Kraft weg, gell? Petrus hat ihn verleugnet, die anderen sind geflohen. Aber Petrus, das habe ich ja vorhin erwähnt, Petrus hat wenigstens noch den Mut gehabt, in seiner Nähe zu bleiben, bis zu dem Moment, als er gefragt wurde, du bist doch auch in Galiläa, gehörst du nicht auch zu der Nähe? Alle Kraft war weg. Zeuge seiner Auferstehung sein ist ein übernatürlicher Auftrag. Wie geht es? Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen und plötzlich geschah ein Brausen. Also ähnlich wie mir hier. Sie sind alle da gesessen. Gell? Vielleicht haben sie auch einen Fährstuhl gemacht, keine Ahnung. Wahrscheinlich war es warm in dem Obersaal. Es war ja die 9. Stunde, glaube ich. Irgendwie so. Da trinkt man ja noch keinen Wein. Genau, Zeuge seiner Auferstehung. Also, da heißt es, und plötzlich geschah ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Das könnt ihr selber nachlesen, Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 13. Sie empfingen die Verheißung so, wie Jesus ihnen geschildert hat. Ohne Wenn und Aber. Sogar Petrus, der ihn noch vor einigen Wochen verraten hat. Es gibt immer wieder so Spezialisten, die meinen, man müsste ja bestimmte Bedingungen erfüllen, um den Heiligen Geist zu empfangen. Die einzige Bedingung, die ich kenne, lautet: Glaube an den Herrn Jesus Christus. Ich sag dir, der Heilige Geist wird auf alles Fleisch ausgossen werden. Diese Verheißung ist schon sehr alt und wurde schon von Joel verkündet, der ein großer Prophet war. Die Größe vom Propheten wird nicht nach der Größe von seinem Schriftsatz beurteilt, den er hinterlassen hat. Joel war ein großer Prophet. In Joel 3, Vers 1 bis 5, da heißt es, und damit möchte ich schließen, und vielleicht können wir uns dazu erheben. Und danach, ab Joel 3, 1 bis 5, und danach wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgießen werde über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Greise werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und selbst über die Knechte und über die Mägde werde ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Wunderzeichen geben am Himmel und auf der Erde. Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne wird sich in Finsternis verwandeln und der Mond in Blut, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Das sind die Worte, die Petrus gesprochen hat, als er dann den Geist empfing. Und er war ein anderer Mensch. Er wurde zum anderen Menschen, so wie David, als er die Salbung empfing, wurde er zum anderen Menschen. Und Herr, ich bete das über unsere Gemeinde, dass wir es erleben, dass wir eingetaucht werden in deinen Geist. Dass der Heilige Geist hier unter uns wehen darf, wie er möchte. Dass er Zeichen tun darf, Herr. Dass er Menschen befähigt, Bilder zu sehen, Visionen zu sehen, Träume zu haben, das Evangelium zu verkünden, deine Zeuge zu sein. Und Herr, wir brauchen Kraft aus der Höhe, damit wir Zeugen deiner Auferstehung sein können, Herr. Und das bete für uns, dass wir das in den nächsten Tagen empfangen dürfen, Herr. So wie du verheißen hast, Herr. Ein jeder, der an dich glaubt, wird empfangen von dem Heiligen Geist, den du schenkst, Herr. Amen.